Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast zu der Serie Game of Thrones von Wann und Wo und Voller Tee. Und mit mir ist wieder im Studio Harald Küng.
Hallihallo miteinander.
Harald, die vorletzte Folge, langsam geht's zu Ende. Die vorletzte Folge, die Glocken, startet in Drachenstein und es zieht sich eigentlich so weiter, wie es, oder fast so ähnlich so weiter, wie es aufgehört hat mit dem Komplott oder dem vermeintlichen Komplott gegen die Dany.
Ganz genau, ja. Wir sehen die Daenerys mit verzaustem Haar in einer Szene, wo sie schon nicht mehr ganz, ganz frisch und geistig ansprechbar wirkt. Sie schaut schon ein bisschen aus wie die Mad Queen, zu der sie sich ja im Laufe der Folge entwickelt. Es geht am Anfang viel um Verrat. Mehr oder weniger der Tyrion verratet der Varys. Wegen seinem Plot, die Daenerys sieht, aber in erster Linie ist sie vom Jon verraten worden. In weiterer Folge ist sie dann dadurch, dass der Jon der Sansa verraten hat, ist sie dann die Sansa die Verräterin, die Sansa ist jetzt ein Tyrion und so wirkt sich das alles auf. Also ich glaube, dass die Dany war da am Anfang der Folge schon ziemlich, wie soll man sagen, ja, ich glaube, sie hat ihre Umwelt nicht mehr so ganz wahrgenommen, wie sie es eigentlich vielleicht sollte. Traut niemand mehr, hat eigentlich auch schon einen ziemlich irrer Blick. Und wie gesagt,
aber auch eine schwierige Situation.
Eine ganz schwierige Situation. Sie hat unglaublich vieles durchgemacht, jetzt so im Laufe der letzten Folgen und Staffeln noch. Ich meine, ihre beste Freundin verloren, ihren Beschützer verloren, der sie über alle Staffeln begleitet hat. Zwei Kinder verloren, sozusagen. Wenn man jetzt den Viserion noch mit dazu nimmt. Ich glaube, der Tod von Rhaegal ist schon, das war ein Überraschungsmoment, mit dem man sich gar nicht rechnet. Ja, sie sieht nur einen Verrat um sich herum, sie fühlt sich von ihm mehr geliebt auf Westeros, das sieht sie auch selber. Mhm.
Ich finde, das kommt da ganz gut raus. Es ist schon eine Folge in derer, wo mit dem Spiel mit dem John oder wie da die Dialoge etc. sind. Dass man merkt, ja, die sieht sich nur noch alleinig und denkt, so ist es, ja. Wird sich auch fragen, wie war es eigentlich alles?
Also vielleicht zur Erklärung, wenn wir landen gerade nebenher die Folge nochmal laufen, wie wir es bei der letzten Episodenbesprechung schon gemacht haben. Es kommt jetzt gerade die Folge, die Szene, wo John und Dany sich küssen und das dann auch abbrechen und
er sie wieder abweist,
genau.
Also ein Mann des Nordens, kein richtiger Targaryen, wo es eigentlich kein Problem ist, wenn man mit einer Schwester was hat oder halt zumindest die Inzucht wird er dort, oder gibt es ja, sind ja erblich vorbelastet, aber
ja, so ist es, ja. Es kommt ja dann noch die Szene, wo der Varys den John in Drachenstein am Strand empfängt, was der John genau jetzt mit dem Schiff da in Drachenstein tut, das habe ich nicht ganz verstanden, weil er eigentlich mit der Armee auf der Königstraße unterwegs war.
Ja, man sieht dann dass sie mal einen Rabe oder so geschickt haben, oder wo es denn heißt, man hat da die ganze Flotte mehr oder weniger versenkt. Also.
Aber ja, das, ich muss mich da auch wieder fragen, was hat denn der Bran eigentlich da? Ich meine, er hat in seiner Visionen schon in der vierten Staffel oder sowas, hat er schon gesehen, dass Drachen über Königswunden unterwegs sind, dass da irgendwas passieren wird. Er hat eine zerstörte Thronsaal gesehen und ist ja nicht auf die Idee gekommen, zu irgendjemandem irgendwas sagen. Es könnte vielleicht tödlich werden oder es könnte extrem werden, dein Königsbund. Aber gut, es soll jetzt nicht um den Bran gehen.
Jetzt gerade sagen, wir noch kurz über das Komplott reden.
Genau.
Der Tyrion verratet sich ja der Dany, oder?
Genau, ja. Seht ihr, dass was der Varys vorhat, das ist gerade um die wahre Thronfolge mit dem Jon. Da war das. So nochmal kurz auf die Szene am Strand zurückgekommen, redet er mit dem John über das Thema und sagt ihm auch jedes Mal, wenn Targaryen geboren wird, werfen die Götter Münze. Wie wir letztes Mal in der Besprechung schon kurz angeschnitten haben, die Targaryens fußen auf Inzucht, also beziehungsweise die Blutlinie ist immer reingehalten worden. Im Sinne für die Götter werfen eine Münze, also es gab einmal Wahnsinngeber und einmal halt ein rechtschaffener König. Wie sie jetzt gesagt hat, ist die Daenerys, also die Münze für die Daenerys offenbar, offenbar, ich meine, sie hat Königsmund dem Erdboden gleich gemacht.
Da kommen wir ja schon dazu.
Da kommen wir dazu, ja. Aber ja, die Münze, der Münzwurf hat wohl in die falsche Richtung ausgeschlagen.
Und da war es, will jetzt mit irgendwie mit allen Mitteln verhindern. Man sieht, dass er eigentlich Nachrichten schreibt, über die Thronfolge etc. Und dann gibt es eine Szene mit einem kleinen Mädchen und die hören wir uns jetzt kurz an.
Ja, bitte. Und? Nichts.
Sie will nichts essen.
Versuch's wieder zum Abendessen.
Ich glaube, sie beobachten mich.
Wer?
Ihre Soldaten.
Natürlich tun sie das. Das ist ihre Aufgabe. Was habe ich dir gesagt, Martha?
Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung.
Geh nun. Du musst zurück in die Küche.
Ja, über die Szene hat man ja im Netz auch viel spekuliert.
Mhm. Es ist so, wo ich es mir das erste Mal angeschaut habe, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass Daenerys mit dem Kind über den Gesundheitszustand von der Daenerys redet, weil, wie gesagt, sie wird eigentlich von Anfang an gleich ziemlich verrückt und zerzuselt dargestellt, wo man halt merkt, dass es geht einfach nicht mehr so gut. Wenn man so auch gleich im Hinterkopf behaltet, dass der Daenerys eigentlich die Ermordung geplant hat in irgendeiner Art und Weise, macht der Dialog, der da passiert mit dem Kind, auch ganz anders wieder Sinn. Mhm. Weil wie Daenerys ist ja der
Meister der Flüsterer.
Meister der Flüsterer, genau, und wird ja auch die Spinne genannt, weil überall seine Netze spinnt und seine Kontakte hat. Er hat jetzt in Drachenstein auch wieder seine kleinen Vöglein, die Kinder, die er immer verwendet, zum Informationen zu mir holen. Wenn man sich den Dialog so anschaut, es geht darum, der Varys fragt das Mädchen, ja, ist noch nichts passiert, und das Mädchen sagt dann, ja, sie will nicht essen. Wie gesagt, beim ersten Mal anschauen, denkt man vielleicht, ja, okay, es geht darum, dass sie einfach wollen, dass sie gesund wird. Aber es geht dann auch wieder, ja, okay, wir versuchen das nochmal zum späteren Zeitpunkt, zum Mittagessen. Das Mädchen sagt dann aber, ja, ich werde beobachtet, die Wachen beobachten mich. Und es könnte damit angedeutet werden, dass er eigentlich schon probiert, zum sie vergiften, zum irgendwas ins Essen reinmischen. Bevor es dazu kommt, wird der Varys aber selber entdeckt. Er schreibt aber auch Briefe an wen auch immer, man erfährt das noch nicht genau. Man sieht eine Szene, wie er den Brief noch schreibt, wo er hinschreibt, dass der John der wahre Thronerbe ist. Dann kommen die Unbefleckten und forscht davon mit einem grauen Wurm und wollen ihn abholen. Er verbrennt dann den Brief, was ich auch nicht verstanden habe, nur zur Hälfte eigentlich, weil man, wie uns die Physik lehrt, wenn man vorher Sauerstoff nimmt, dann hört es auf zum Brennen. Er packt den, also er zündet den Brief zwar, dort hat er aber noch in der Dose mit einem Deckel drauf, also ich weiß nicht, ob man da einen Inhalt oder eine rausgefunden hat. Wenn man sich die Still für der Szene anschaut, liegen ein paar zusammengerollte Briefe auf dem Tisch. Also er hat schon ein paar fertiggestellt, vermutlich, oder das ist anzunehmen, dass er schon ein paar Briefe der Rabe irgendwo angeschickt hat in die sieben Königslande. Vermutlich zu den großen Häusern, wer halt davon noch übrig ist. Das ist auch die Frage, wer eigentlich im Westeros jetzt eine Säge hat, wer da lebt. Vielleicht ist mehr das gemeine Volk, als wie, dass irgendwie die großen Häuser noch da sind. Und
ja, und dann wird der abgeführt und dann kommt er ja sozusagen vor das Tribunal oder am Strand warten die Danny, der John, Tyrion.
Ja, der Ansalit und der Drogon im Dunkeln, man sieht ihn nicht gleich.
Irre Szene.
Eine ganz irre Szene, auch ganz leise und also das spielt keine Musik, es ist alles ruhig dreht, man hört nur den Wind erklären und das Feuer, hat also die Fackeln, die sie dabei haben. Alle haben die ernste Mini aufgesetzt und ja, die Dany verurteilt ihn zum Tode. Sie hat immer gesagt, wenn ich, also in der vorigen Staffel schon, wenn dir irgendwann mal erwischt, dass du mich hintergehst, werde ich lebendig am Leibe verbrennen. Er sagte dann so salopp, ja, mit nichts anderem habe ich gerechnet. Und ja, genau das Schicksal eilt ihn dann. Was wie wir vorhin schon kurz in der Vorbesprechung geredet haben, die Szene, wie der Drogon, also nachdem die Daenerys den Dracarys den Befehl gibt, wie der Drogon dann aus der Dunkelheit auftaucht und der Kopf so über der Dany drüber erscheint. Unglaublich spektakulär gemacht. Ich muss ja sagen, die Drachen sind schon in der Staffel unglaublich gut aus. Also was sie da CGI-technisch ausgelassen, ist gewaltig. Und ja, ich habe einen schönen Moment, war noch die Verabschiedung vom Tyrion, den man dann auch merkt, er berührt ein Varys an der Hand. Da habe ich ein Interview mit dem Schauspieler Gläser von Varys, was irgendwie darum gegangen ist, wo der Tyrion berührt, hat er so schockiert geschaut. Der Schauspieler hat es damit erklärt, dass er eigentlich das erste Mal in der Serie berührt war. Ist. Was er ja halt angegriffen war, ist einfach, das hat man davor eigentlich nicht gesehen. Mit einer Klärung, okay, es gibt in der zweiten Staffel, glaube ich, gibt es eine Szene, wo er in einem Bordell ist und der von einer Hure im Schritt angegriffen wird, die dann erschreckt wieder zurückweicht. Entschuldigung. Aber so richtig freundschaftlich, das freundschaftliche Nähe ist eigentlich nie berührt worden. Und darum habe ich auch ein bisschen schockiert geschaut. Die Szene hat sich noch drin gelassen, weil sie anders ertaugt hat, wie er das gemacht hat. Und ja, der Tyrion hat im Prinzip seinen letzten oder einer von seinen wenigen richtig guten Freunde verraten. Und ja, die Daenerys et Dracarys und dann war es das mit dem Varys.
Und dann ganz witzig, der Tyrion spielt ja auch noch eine zentrale Rolle, weil die Dany will ja dann unbedingt Richtung Königsmund aufbrechen und auch angreifen. Und der Tyrion bringt sie ja so weit, dass er sagt, wenn sie aufgeben, also sprich die Glocken läuten, darum wahrscheinlich oder der Episodentitel, dann sollen sie den Angriff einstellen. Tyrion reist noch vor nach Königsmund, weil er nur einen anderen Plan verfolgt.
Er wendet sich davon an Davos und bittet ihn um seine Fähigkeiten als Schmuggler. Stellt sich dann erst später aus, um was es da bei dem ganzen Geschmuggel geht. Also, er wird in King's Landing an den Strand gebracht und hat einen Schlüssel für einen Jaime, für die Ketten dabei, weil der Jaime Lannister, wie wir in der vorigen Episode gesehen haben, verlässt er Winterfell und die Brienne. So wieder zurück zu Cersei, ja, wird aber an der feindlichen Linie abgefangen und wird für die Daenerys Truppen festgenommen und in der Zelt gesperrt. Streng bewacht wird dann Salid. Der Tyrion kommt dann her spaziert, macht einer klar, ich stand in der Hierarchie weit über eurem Auftraggeber oder eurem Befehlshaber. Geht dann zum Jaime und ja, befreit ihn aus seiner misslichen Lage und sagt ihm, du gang nach Königsmund, schnappt die Cersei, schauen, dass sie verschwinden, hocken auf ein Boot, fahren nach Pentos und fangen ein neues Leben an. Was ganz klar ist, die Daenerys hat am Anfang von der Folge gesagt, wenn du einen Fehler machst, ist die letzte. Mit dem, dass er Jaime entlassen hat, ist sein Todesurteil unterzeichnet. Hat mich dann gewundert, ich meine, es kommt dann in der frühen Morgenstunde bzw. bei Tagesanbruch zur Schlacht. Daenerys hätte eigentlich genug Zeit gehabt, um ihn noch hinrichten, weil ich meine, das scheint sie ja zum Stau jetzt mittlerweile. aber er kommt dann nochmal davor. Der Jaime bricht dann auch wirklich auf. Man sieht ihn dann zu einer späteren Zeit nochmal. Und ja, dann geht es nochmal so lange, bis der Angriff auf Königsmund startet.
Also die Truppen marschieren auf, man sieht die Goldene Kompanie vor den Burgmauern. Gegenüber standen ziemlich viele Dothraki und auch Ansalit. Also hat man sich im Netz ja gefragt, warum, wo kommen denn so viele auf einmal her? Aber es kommt ja nicht raus, wer da irgendwie stirbt oder nichts. Ist halt
ganz klar. Zum vielleicht nochmal ganz kurz auf die Szene mit dem Jaime und dem Tyrion zum Zug. Was mir extrem gut gefallen hat, war nochmal die brüderliche Verbindung zwischen ihnen und die Verabschiedung, die sie miteinander geht. Und das habe ich im schönen Moment gefunden. Es war dann eigentlich klar, vor allem von beiden, wenn nicht von beiden, ist das Schicksal besiegelt. Aber ja, das habe ich dann einen schönen Moment gefunden in der Folge. Aber und dann kommt es zum großen Angriff da auf King's Landing. Die Goldene Kompanie, wie man dann ziemlich schnell einmal erfahrt, die so groß angekündigt war und als beste Armee eigentlich in der ganzen Game of Thrones Welt gilt. Ja, die waren ja ziemlich klein mal erledigt.
Also, wenn der Angriff startet, oder, also Danny hat ja offensichtlich militärstrategisch sehr dazugelernt, oder? Man sieht die ganze Schwarzwasserbucht, die ganze Flotte.
Das was habe ich mich gefragt, wie viel sie da wirklich dazugelernt hat, weil in der vorigen Episode attackiert sie die Flotte nicht, und sie hätte eigentlich
gleich. Ja, sie probiert es aber frontal halt,
oder? Aber sie hat es ja da nicht so nicht großartig anders gemacht,
oder? Ja, sie hat ja eigentlich die Sonne im Rücken gehabt, oder? Und ist mit der
gut.
Sonne im Rücken.
Ja, gut, ja, man sieht ja, wie der Euron geblendet wird, ja, das stimmt. Aber ja, der Drache war absolut übermächtig, die Flotte ist nach einer Minute ist die erledigt und abgefackelt. Man sieht noch, sie geht auf das Schiff vom Euron los, da weiß man nicht gleich, überlebt das nicht. Er wird vom Schiff abgeschleudert. Wie gesagt, die Flotte ist in kürzester Zeit platt gemacht worden. Was mich extrem gewundert hat, die Ballistas, was sie rund um
die Skorpione.
Was sie rund um auf der Burgmauern von Königsmund gehabt haben. In der vorigen Folge haben sie ihn halt vor wenigen Sekunden nachgeladen und auf Dauerbeschuss. Da haben sie jetzt, keine Ahnung, eine Minute gebraucht, bis mal den Pfeil eingelegt gehabt haben.
Es war auch etwas, was man kritisiert hat, oder? Weil man dort, jetzt hat man eigentlich auch gesehen, wie lange die Wochen zum so ein Ding spannen und.
Ja, aber genau, und ja. Das, was ja viel realistischer
ja, so wäre. Und in der vorigen Folge haben sie es wie ein Maschinengewehr auf die abgeschossen. Ne? Und wie gesagt, sie hat ja die ganzen Skorpione ausgeschaltet und dann auf der Burgmauer in Dorma.
Ja, man, das ist ein kürzester Zeit, ein Rundflug. Und es hat spektakulär ausgeschaut. Also ich muss sagen, das Spektakel in Staffel 8 ist unglaublich. Aber ja, es sind halt immer wieder Logikfehler drin, wo die Frage stellt, warum geht es jetzt und warum ist da vorne gegangen? Und die Skorpione, ja, die als so große Bedrohung für die Waffen aufgebaut worden sind, die waren halt auch mit einmal drüber fliegen und abwackeln, war das Thema erledigt. Was auch ganz spektakulär ist, weil ich gerade das Tor von King's Landing sehe, wie die Kamera auf die Goldene Kompanie fährt und sie ganz. Gerade die Szene, wo. Also, wir schauen uns gerade den Angriff an und es gibt die eine Szene, wo man der Harry Strickland, der Chef von der Golden Company, von hinten sieht und der Frucky Ritter auf ihn zuritten. Es ist auch wieder so eine Referenz auf die Schlacht der Bastarde, wo man der John ja, genau in der Pose sieht und die Reiter von Ramsay Bolton auf ihn zukommen. Auch wieder der gleiche Regisseur, Miguel Sapochnik. Der absolute Mann für Schlachtgemetzel. Also das ist, was der da auf die Leinwand bringt oder halt auf den Fernseher bringt, das ist gewaltig. Zum Zuschauer ist es Hammer. Und ja, aber die Goldene Kompanie, die Danny reitet mit dem Drachen. Sie kommt von hinten, sie kommt über die Stadt. Und während man sich eigentlich nur denkt, okay, jetzt geht's denn los, kommt die Danny von hinten und brennt alles nieder. Und
ja, die Goldene Kompanie, die ist weg. Also egal, ob jetzt da noch Kampfelefanten dabei gewesen
sind. Ja,
das
also
das, ich glaube, wahrscheinlich haben sie sich gespart darum.
Das quasi, da habe ich mir auch schon gedacht, weil es geheißen hat, es hatte der große Aufschrei gegeben, warum der John in der letzten Folge sich nicht vom Ghost verabschiedet hat. Da haben die Produzenten gesagt, das war nicht mehr im Budget drin. Wenn man sich jetzt anschaut, was sie da aufführen, gerade mit der Drachen, ist mal ganz klar, wo das Budget leer ist. Und ich denke auch, dass genau die Budgetfrage auch ausschlaggebend dafür war, dass man die Elefanten nicht gesehen hat. Weil ich denke, es wäre auf jeden Fall ein cooler Moment gewesen, und dann hätte der Golden Company einfach nochmal erklärt, ein Zusatzding gegeben, wenn sie gebraucht hätten. Aber ich glaube, die sind einfach auch im Budget zum Opfer gefallen.
Das Einzige, was da noch passiert eigentlich, oder bevor die sozusagen weggefeuert werden, dass die ganze Leute wenn nach King's Landing inne oder nach Königsmund inne auf die Burg und unter deren ganzen Leute befindet sich ja nicht nur der Jamie, der es inne versucht, sondern auch die Arya und der Bluthund spielen aber dann erst später wieder eine Rolle, muss man dazu sagen. Ja, und dann eben der Angriff Goldene Kompanie in einem Wisch mehr oder weniger sind die erledigt,
ja. Und wie gesagt, so groß angekündigt worden, das hat der Kosten, das sind 20.000 Mann. Die Truppe, die man eigentlich da vor King's Landing sieht, das sind im Lehrbuch 20.000 Mann. Da war eine Kamera schwenkt, das sind ja, vielleicht ein paar Tausend, wenn überhaupt. Was ich auch lustig fand, wenn man der Jamie Das heißt ja immer, er ist der Dümmste, der Lannisters. Er hat das wieder bewiesen, wo er auf dem Norden Richtung King's Landing ist, weil er seine goldene Hand erlassen hat. Ich denke, hätte er sie vielleicht abgelegt, wäre er durch die Linien durchgekommen, hätte früher nach Königsmund können. So hat man abgefasst. Wie du jetzt auch gesagt hast, bevor es wirklich zur Schlacht kommt, will das gemeine Fußvolk oder das gemeine Volk nach Königsmund hinter die Burgmauern zum in Sicherheit kommen. Es sind halt, die Arya kommt in voller Kampfmontur daher mit Stark-Wappen und Schwert und allem. Der Hound ist ein, oder der Bluthund ist in Königsmund auch kein Unbekannter. Sie sind beide nicht verkleidet, sie sind beide nicht irgendwie da.
Ja, so wie ein Poncho, die haben sie
irgendwo. Ja, aber ich denke mal, gerade der Hund, den kennt man ja eigentlich schon. Aber ja, die Lannister-Truppen hat da sicher andere Sachen zum Durchgehen, dass wieder jeden zum Kontrollieren, der jetzt da durch die Stadtmauern durchkommt. Aber ja, es geht dann schlachttechnisch eh ziemlich schnell. Also.
Die sind abgefertigt in 0,nix. Und dann kommt sie eigentlich auch, die Truppen von der Dany und von John, die stürmen in die Stadt rein. Und dann geht es eigentlich um den Spannungsmoment. Werden die Glocken klingen oder nicht?
Es ist ein extremes Gemetzel, das man so mitkriegt. Die Nordmänner und die Unbefleckten treffen ja in der Stadt auf die Lannisters, also auf die Lannister-Truppen. Es wird gekämpft bis zum letzten Mann. Es gibt natürlich immer gerade die Schrecken eines Krieges, werden da extrem gut dargestellt, finde ich. Also zwischendurch hat man echt, da hat man den Atem gestockt und man denkt, boah.
Die ganzen Zivilisten,
die flüchten. Die ganzen Zivilisten, ja, eigentlich die Leute. Die
Kinder, Leute, Frauen.
Ja, alles wird niedergemetzelt. Der John, weil ich noch gerade sehe, er hatte da eigentlich alles andere als eine einfache Rolle in dem Ganzen. Es kommt dann auch kurz zum, wo denn endlich die Glocken erklingen. Kommt es dann zu einer kurzen Szene, wo sich John, Grauer Wurm und die Nordmänner-Truppen der Lannister-Einheiten gegenüberstand. Die Glocken klingen und es dauert zwar eine Kleine, aber der erste Lannister-Kommandant lässt die Waffen fallen. Auf das eine ziehen alle nach. Und man hört dann noch, also das ist noch bevor die Glocken klingen, man hört dann auch die Rufe durch die Stadt durch, läutet die Glocken, bis sie dann klingen. Wo ich mir jetzt denke, okay, was ist jetzt mit der Schlacht? Ist jetzt, sieht es die Vernunft, wird King's Landing vielleicht ohne großes Massaker aufgeben?
Es hätte sich können und es hätte wahrscheinlich auch die Geschichte wieder mehr Raum eingeräumt irgendwo, oder?
Das, ja, finde ich auch. Zum Pacing möchte ich nachher noch was sagen. Also zur Geschwindigkeit, wie der ganze Plot vorantrieben war. Der John. Er ist man merkt, er ist ein Vernunftbegabter da drin. Er sieht, hört auf, kämpft nicht weiter. Er kennt die Situation und will auch das Beste draus machen. Aber man sieht dann halt schon wieder der graue Wurm, der ihm ja im Laufe der letzten zwei Folgen jetzt so sehr skeptisch gegenübersteht. Wie der mal einen Blick zuwirft und sagt, ja.
Ja gut, der ist natürlich auch hasserfüllt.
Der ist hasszerfressen, der will sich nur noch rächen für den Tod für den Missandei. Geht dann auf die wehrlosen Lannisters los, als allererster attackiert dann mit dem Speer und dann trampt ihn mit dem Kleinbauch. Wo das Gemessel hat, wieder aufs Neue anfängt. Und wo die Glocken dann wirklich, also wenn die Glocken klingeln, dann endet schon eine ganze Weile. Man sieht, wie die Daenerys mit dem Drache auf einem Hausdach landet und über die Stadt schaut. Und umso und länger die Glocken klingen, ja bitte.
Und bevor die nächste Eskalationsstufe eingeläutet wird, oder kommt sie noch zum Nebenschauplatz, oder?
Genau, ja. Wir erfahren, was mit Euron passiert ist. Also er hat den Angriff vom Drache überlebt. Wird rein zufällig am selben Strand angespült, in dem Jaime Lannister sich aufhaltet. Es kommt dann zum Showdown zwischen den zwei. Ich muss sagen, von dem Kampf hätte man jetzt mehr erwartet. Ich meine, der Jaime war eigentlich immer der beste Schwertkämpfer von Westeros, auch wenn er seine Schwerthand verloren
hat. Mit einer Hand und dem riesen Schwert.
Aber er war gut trainiert. Also man hat das ja über mehrere Staffeln trainiert, dass man mit der linken Hand auch kämpfen kann. Der Euron ist mir irgendwie, da ist mir vorgekommen, sie haben probiert, weil in der Bücher ist er wirklich eine coole Sau. Also und gnadenlos und brutal und hat es auch gesehen und gemacht. Die kommen in der Serie eigentlich so gar nicht um. Irgendwie ist mir vorgekommen, sie wollten vielleicht nochmal so einen Bösewicht führen wie ein Joffrey Baratheon oder ein Ramsay Bolton, die eigentlich die ultimative Verkörperung des Bösen sind. Mhm. Es gibt ja, also für mich persönlich gibt es keinen wahnsinnigeren als wie ein Ramsay Bolton, der ist einfach der Hammer. Und ich glaube, sie wollten einfach mit dem Euron auch wieder so einen Bösewicht führen und das hat einfach nicht ganz zündet. Und was mir am Kampf einfach gestört hat, ist, dass immer es sterben denn beide schlussendlich, aber der Euron rammt um Jamie links und rechts der Dolch in die Nieren. Am Anfang kriegt der Jamie in der Kletter einen Dreck und dann startet mal wieder auf und als wäre nichts passiert.
Ja, die Liebe verleiht Flügel oder so, oder wie ist das?
Ja, das
übermenschliche Kräfte.
Mit dem wird es sich erklären, ja. Aber das ist auch der einzige Punkt, wo ich sage, okay. das finde ich okay.
Und dann steuert die Geschichte langsam, dann geht es so wieder, eigentlich geht es schon fast tatschartig, oder? Es passiert ja auch, ich meine, du hast ja schon angeschaut, die Szene, wie die Danny mit dem Drache auf der Mauern landet. Man sieht hinter die Schwarzwasserbucht, da brennen die Schiffe, und da brennt es irgendwo. Also, sie hat leicht schwarz.
Das ist wieder unglaublich.
Und auch wie sie schaut, du siehst, was passiert jetzt? Spannungsbogen, riesig.
Im ersten Moment fickt sie ja ruhig, aber umso mehr. Sie hat das irgendwie über die Glocken, über das Glockenklingen. Man hört es jetzt mal dumpfer und die Glocken wiederholen sich und irgendwie kommt mir das vor, als ob das so in ihrem Kopf den ein bisschen jeppert. Und umso länger die Glocken klingeln und sie sich umschaut, umso mehr verziert sie ihre Mimik, wird immer böser, grantiger, wahnsinniger. Ja, und dann kommt es, wie es kommt, und sie fackelt einfach mit ihrem Drache das ganze Königsmund nieder.
Eigentlich ein Thema für einen Psychiater eigentlich.
Absolut.
Weil, ja, irgendwo, die hat alles verloren, sie jetzt dort brennen, eigentlich sieht sie ihr Ziel irgendwann, ich bin kein Psychiater, aber es ist Ziel vor Augen, oder? Und du weißt eigentlich, okay, darunter, den, was du liebst, der erwidert die Liebe nicht, der ist eigentlich der, was geliebt hat von den Menschen. Also, was hat sie eigentlich noch?
Sie hat nichts mehr. Also, im Prinzip, ich verstand auch nicht, es war auch vorherzusehen, dass sie die Mad Queen wird. Wir haben ja da schon im Vorfeld drüber geredet. Es war halt wieder das Pacing, was mich gestört hat, weil es halt wieder von einem Moment auf den anderen so umgeschnallt hat. Ich meine, natürlich hat es sich aufgebaut über die vielen Staffeln. Es gibt vom Rote Kreuz zum Beispiel eine Studie, wo es um Kriegsverbrechen in Game of Thrones geht, wo die Daenerys ganz klar die Kriegsverbrecherin Nummer 1 ist, auch schon als kleines Kind, bis sie dann halt, oder halt als kleines Kind, kleines Mädle, bis sie dann halt nach Westeros kommt. Da hat sie halt auch schon genug aufgeführt. Mit dem hat sie jetzt. Sie seht ja im Gespräch mit John, wenn du mich sozusagen, wenn du mich verstörst oder wenn du mich nicht lieben kannst, dann soll die Angst regieren. Mit der Attacke auf King's Landing regiert, also die Lüthern ist definitiv Angst vor ihr, bringt tatsächlich halt nichts.
Die, was nur lernen.
Die, wo nur lernen, ja. Die, und es war wirklich grausam, zum Arsch über Kinder brennt. Es gibt ja die eine Szene mit der Mutter und ihrer Tochter, die wie so die Toten in Pompeji.
Hat mich sehr irgendwie an das erinnert.
Wo verbrennt auf der Straße liegen, sie verbrennt die eigene Truppe, sie verbrennt die Lannister-Truppen, wer nicht gerade, keine Ahnung, 10 Meter unter der Erde kriegen kann, der wird einfach verbrennt auf der Straße. Was man auch immer wieder sieht, so, wenn es Luftaufnahmen von King's Landing gibt, dass zwischen dem ganzen roten Feuer auch immer wieder mal grünes Feuer rauskommt. Das sind die Seefeuerreserven, die noch unter Königsmund sind. Ich glaube, wenn es richtig im Kopf die
größten. Darum gibt es auch Explosionen.
Darum gibt es Explosionen. Was mich aber auch gewundert hat, wenn man sich so die Kraft von dem Seefeuer anschaut, zum Beispiel in der Schlacht vor Schwarzwasser, oder was sie mit der Scepter von Belor anrichtet, mit dem Seefeuer, da müsste eigentlich die halbe Stadt fehlen. Wenn die Dinger, wenn die Fässer hochgehen, dann müsste eigentlich alles werden. Es ist schön, dass sie sie gebaut haben, dass zwischen noch mal so grüne Flammen ausschlagen, aber ich sage mal, vom Zerstörungsgrad her hätte da viel mehr passieren.
Mhm. Und John ruft dir dann zum Rückzug auf, oder? Also der
ist genau, ja. Er ist, ja, wie ich vorhin gesagt habe, der John ist irgendwie der Einzige, der da eine gewisse Stimme der Vernunft probiert zum Aufbringen. Alle anderen sind komplett im Blutrausch und schlachten sich einfach nur ab. Er verhindert dir dann noch eine Vergewaltigung.
Mhm.
Sticht auch noch von seinen Nordmännern ab, der probiert es um eine Frau vergewaltigen. Und man sieht mal den Schocker. Daenerys, also man sieht die Daenerys eigentlich nur, man sieht eigentlich nur noch der Drache, der alles platt macht. Sie selber sieht man ja nimmt wirklich, also als kleiner Punkt auf dem Dach, aber.
Mhm.
Und dann mit John ist der Schock ins Gesicht geschrieben, weil. Mit dem hat er so eine kleine. Das seine Tante / Geliebte und Königin, ja, unschuldige Kinder, Frauen, was abfackelt, die eigentlich immer fürs gemeine Volk die Mutter sie wollte. Sie ist ja in Essos, ich sehe immer Missa genannt worden, der Mutter. Gilt ja als ich meine, ja, sie ist andererseits auch die Mutter der Drachen, ja. Aber ja, es ist, weiß nicht.
Und eine besondere Rolle spielt natürlich auch nur die Cersei. Was heißt eine besondere Rolle? Weil eigentlich starrt sie nur dort. Man sieht sie ja. von der erhobenen Position. Also ja, so wie früher die alten Feldherren im Prinzip, ja. Aber nichts tun, sondern sie hat eigentlich nur das alles in Flammen aufgehört.
Ich habe mir nur gedacht, jetzt steht sie wieder auf ihrem Lieblingsbalkon und ja. Schaut der Stadt wieder beim Brennen zu, weil sie eigentlich genau die kleine Balkonische, wie sie damals zugeschaut hat, wo die Scepter von Belor in die Luft geflogen ist.
Mhm.
Jetzt brennt es halt in den Grün, jetzt brennt es halt in der Orange durchs Drachenfeuer. Sie tut nicht wirklich viel, ihre rechte Hand oder ihre Hand, der Kyburn, sagt dann, ja, es wird gefährlich, wir sollten jetzt langsam gehen. Es dauert dann, bis sie sich dazu überreden lässt. Sie verlässt dann wirklich irgendwann die Kammer. Was mir gewundert hat, sie ist immer, wenn es um ihre eigene Macht gegangen ist, so immer die perfekte Intrigenspinnerin und überlegte und super blitzgeschieden gewesen. Und da steht sie einfach nur da und ja, glotzt von dem Balkon. Und sie verlassen halt ihre Kammer und spaziert dann die Treppen im Turm abwärts. Und ja, da gibt es noch später eine Begegnung, die wir sehr ausführlicher besprechen.
Ja, über die können wir, glaube ich, gleich reden, weil es kommt auch zum lang erwarteten Clash auf der Kleganz.
So ist es, ja. Es kommt davor eine kurze Szene zwischen einem Bluthund und der Arya, die ja beide in die rote Feste eindringen wollen. Der Bluthund zählt ja bis auf die Art bis hier und nicht weiter. Wenn du mit mir mitgehst, dann wirst du sterben. Was mich dann gewundert hat, ist, dass die Arya dann wirklich umdreht ist. Weil grundsätzlich ist die Cersei und Oder Berg, das waren ja zwei von den letzten vier legendären Liste, ja.
Ja, obwohl bei der Cersei, man weiß es ja nicht so genau. Eigentlich schon, sie wollte immer nach Königsmund und die Königin umbringen, also so gesehen.
Ist so, ja. Und sie sieht sie auch noch, wo sie ins Stark-Lager reingekommen, ganz am Anfang. Sie und der Bluthund, wo sie der Stark-Soldat nicht durchlassen will.
Ah, ja, genau.
Sie sieht sie, ich bin hier, um die Königin zu töten. Ja. Und ich habe mir nicht schon gedacht, wenn sie es so cool ankündigt, wird es nicht passieren. Es ist dann nicht passiert, aber ich hätte mir da einen kleinen anderen Ausgang erwartet, eigentlich.
Mhm.
Sie nennt einen Sender, das habe ich auch als erstes Detail gefunden. Das war so. Weil ich auch bei den letzten paar Besprechungen immer schon gesagt habe, mir taugt die Chemie zwischen den anderen zwei, die sind einfach. Es ist nicht wirklich Hassliebe, es ist eigentlich schon eine Freundschaft. Und das hat sogar einen kleinen väterlichen Moment gehabt, wo er sie so am Nacken hätte und gesagt: Hey, gang, folge mir nicht, sondern gang, damit du überlebst. Sie bedankt sich nachher bei ihm und nennt den Sender. Da habe ich einen schönen Moment zwischen den zwei gefunden.
Mhm.
Das soll ja dann auch das letzte Mal sein, wo sie sich dann begegnen.
Mhm.
Weil es dann eher zu der von Fans so herbeigesehnten Clegane Bowl gekommen ist. Wie hat sie dir gefallen?
Die Bowl?
Ja.
Ja, also ich finde jetzt die auf der Stege da, aber das war jetzt nicht gerade ideal. aus meiner Sicht. Also wenn man schon so voll inszeniert, aber wahrscheinlich hat man so machen müssen, weil, also wenn man jetzt das Ende kennt. Ja, ich meine, der unmenschliche Sir Gregor, ich meine, wo er das Ding abnimmt, hat mir an Star Wars erinnert.
Ja, Darth Vader, das habe ich auch, das habe ich mir auch sofort gedacht. Lies mal im Internet, überall, das ich habe schon gehört, weil David Benioff und D.B. Weiss sollen jetzt den nächsten Star Wars Film drehen. Dann im Internet schon gelesen, ja, vielleicht haben sie jetzt schon ein bisschen mit Darth Vader Maske und so. Ich muss sagen, es hat mir, das war für mich, waren das auch von den geilsten Minuten in der Folge. Weil es inszenatorisch wieder unfassbar war, also wo der Turm eingestürzt ist und du siehst, oben dann den Bergstau, den Robert Kraft, wie er jetzt als Leiche heißt. Von unten kommt der Sander Clegane her, im Hintergrund stürzt der Turm ein und der Drache fliegt feuerspeiend vorbei. Mir letztes Mal, bei Episode 3 habe ich gesagt, es waren teilweise Bilder dabei, die man sich an die Wand hängen kann. Mhm. Das war auch wieder so ein unfassbar geiles Fantasy-Bild, einfach finde ich. Und ja, und der Sandor merkt ja noch ziemlich schnell, dass er gegen seinen Bruder eigentlich nicht ankommt. Was ich noch lustig gefunden habe, ist, wo sie die Treppe runterlaufen und zur ersten Begegnung kommt, da kämpft sich der Bluthund jetzt erst durch die 3-4 Lannister-Typen durch. Der Qyburn macht ja einen schneller, fantastischer Abgang.
Ja,
der Bergbakten hat kurz gegen den Mur und wirft den Stier ab und das Thema Qyburn ist erledigt.
War vorbei.
Ich hab's noch spitze gefunden, wie die Cersei total eingeschüchtert und verängstigt die Treppe wieder runtergelaufen ist und am Bluthund vorbei und er grüßt sie so, meine Königin. dann im ersten Moment habe ich mich gefragt, warum hat er sie jetzt nicht runter? Andererseits hat er andere Prioritäten, seine Priorität ist auf der Treppe ein bisschen oben gestanden und B hat mir gedacht, vielleicht hat er gewusst, dass die Arya das eigentlich auf der Cersei abgesehen hat. Vielleicht hat er sich gedacht, das ist nicht mein Kampf, nicht mein Kill, den überlasse ich Arya, falls es die Cersei überleben sollte aus irgendeinem Grund. Mhm. Könnte man gut vorstellen. Ja, und der Berg probiert dann halt alles, er rannt mir das Schwert in Brust oder im Bauch und der Berg zieht sich so lässig raus und legt seine Rüstung ab und dann sieht man erst mal so richtig, was das für ein Typ ist.
Wie der benannt ist.
Es kommt dann zur Schlägerei, oder halt so zum Schlägerei, zum Mord und Totschlag, wo der Berg den Bluthund, der noch so eine Wand reindruckt.
Ja, und
den druckt er mit der Daumen in die Augen hinein. Eine Szene, wie man sie ja eigentlich in Königsmund schon mit dem Oberyn Martell gesehen hat. Mit ganz anderem Ausgang, also wir wissen, was für Kraft der Berg hat. Wenn er will, kann er den Kopf einfach zerdrucken und fertig. Im Sandor, zuerst schaut es uns, ob er beide Augen verliert und tut das mal wieder.
Eins geht wieder auf.
Eins geht wieder auf, ja. Dann haben wir gedacht, gut, ich meine, in der Welt von Game of Thrones wissen sie vermutlich nicht, wie man mit Zombies umgehen muss, so Kopf ab oder sowas, das auf die Idee scheint niemand zu kommen. Er rannte dem das Messer ins Auge, aber auf das eine, da zuckt der Berg ja halt auch einfach nur.
Ja, er ist schon untot als der Night King eigentlich.
Absolut, ja, also er ist eigentlich so der Übergegner. Mhm. Muss man sagen, also der Night King ist schon fast unter, was die Power angeht. Und ja, mit letzter Kraft und der letzte Ausweg, den der Bluthund halt nasiert, ist, dass er sich mit aller Gewalt gegen seinen Bruder wirft. Sie durchbrechen die Mauer und fallen halt, keine Ahnung, 200 Meter ins Flammenmeer. Für einen Hund auf jeden Fall ein passender Schluss. Der sein Leben lang Angst vor dem Feuer gehabt hat, stirbt jetzt im Feuer. Mit der Person, die ihm das eigentlich erwartet hat. Also der Clegane Bowl, ich glaube, da haben die Fans eine Freude gehabt, da habe ich eine Freude gehabt, da haben, glaub ich glaube, die Darsteller auch mit mir geht. Und ja, der war cool inszeniert.
Dann geht es weiter und es kommt die Cersei, du hast gesehen, die ist komplett durch den Wind, noch nein, und geht runter und dann trifft sie auf den Jaime, der es doch bis Dorf geschafft hat.
Genau, der Jaime kommt daher spaziert, sie treffen sich in dem Raum, wo die Cersei die Karte für Westeros am Boden malen hat, wenn sie das so bringen. Er hat in einer der vorigen Staffeln schon mal, ich glaube im Gespräch mit dem Bronn, bin mir nicht sicher, hat er schon mal gesagt, so auf die Frage, wie er denn sterben möchte, und hat gesagt, in den Armen meiner Geliebten, wie es denn auch dazu kommt. Also, ursprünglich ist es so, sie sind unten da in den Katakomben, wo die Drachenköpfe sind, sie wollen eigentlich zu dem Ausgang, wo der Tyrion dann gesagt hat, da liegt das Boot ganz in dem Strand. Ist so eine Schmugglerfährte oder so ein Schmugglerweg da in King's Landing. Der Ausgang ist aber zerschüttet. Man hört halt, sie sprechen miteinander, die Cersei sagt, ich will nicht sterben und mein Kind. In dem Moment habe ich mir gedacht, also nach all dem, was sie aufgeführt hat, hat sie mir da so leid, da wirklich Mitleid mit der Rakete, was an dem fantastischen Schauspiel von Lena Headey ist. Also das ist eine wirklich unglaubliche Schauspielerin.
Aber schon schaut sie ja nicht viel Szenen gehabt eigentlich, und, außer zum Doppelstauen schon.
Nein, eh nicht da. Also fairer hätte man da weitaus mehr erwartet, aber das ist halt auch wieder dem mäßigen bis schlechten Drehbuch geschuldet, über das halt über die ganze Staffel 8 diskutiert wird. Aber ja, zu dem Thema äußere ich mich später nochmal. wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mit der Cersei irgendwann mal Mitleid habe. Wer im Gegenteil, also dazu gesagt, man hört ja, was da in der Stadt passiert. Daenerys, ich war immer ein großer Fan, weil da haben wir eigentlich nur noch gedacht, jetzt hör doch einfach auf, jetzt ist genug. Die Stadt brennt, man hat es kapiert. Und ja, schlussendlich fliegt es halt über die rote Feste, massiert im Hintergrund. Das habe ich extrem cool gefunden, wie man verhindert, sieht, wie die Katakomben überrennen. Ja, und dann kommt halt der Schutt und die ganze Trümmer auf Jaime und Cersei, die sich umarmen, aber. Und
gemeinsam sterben.
Gemeinsam sterben, ja. Was ich mich da gefragt habe, ist, findet man sie unter der Trümmer? Tauchen sie nochmal auf? Der Tyrion ist ja der Überzeugung, dass, also, wenn sie jetzt nicht mehr auffindbar sind, dass sie es vielleicht geschafft haben nach Pentos. Also, vielleicht, ich habe heute schon gelesen, wobei da gebe ich überhaupt nichts drauf, dass der Jaime eventuell nochmal auftaucht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber für die Cersei scheint es erledigt zu sein, auf jeden Fall.
Ziemlich erledigt ist so für die Stadt. Die Arya schafft sie noch aus der Stadt. Bevor wir zu der Schlussszene kommen, nur eine Frage: Was ist jetzt eigentlich mit dem Eisernen Thron? Gibt es denn noch?
Ich habe seit Anfang an gesagt, es wird am Schluss keinen Eisernen Thron mehr geben, auf dem man draufhocken kann. Nachdem, wie es da in Königsmund zugegangen ist, glaube ich das umso mehr. Es mag sein, vielleicht gibt es den Thron unter den Trümmern, aber es ist alles so zerstört, dass. Was bringt es, um da noch jemand draufhocken? Wie viele Menschen gibt es eigentlich in deiner Sieben-Königsland, in die man regieren kann? Wer überlebt für den Herrscher? Ne? Haben wir vielleicht Romeo und Julia Ende, dass Danny und John tot sind? Und an wen geht die Thronfolge, also die potenzielle Thronfolge nach einer Vita? Wie gesagt, ich glaube, es wird am Schluss niemand auf dem Thron hocken. Der Thron ist zerstört, das Land, das Reich ist zerstört. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie so in Richtung Selbstverwaltung geht, dass die sieben Königslande halt einfach zerfallen und es wird halt im Norden eine eigene Regentschaft gehen und halt wer halt dann übrig ist im Rest von Westeros. Aber ja, ich glaube, das Spiel um den Thron, das ist mit der Folge erledigt.
Und die letzte Szene war ja, man hat ja die Arya, die Xander, die sie oder die Stadt durchkämpft hat, die auch ziemlich wild aus und ramponiert ausschaut. Und wo dann am Boden liegt und dann doch noch aufkommt. Und dann kommt es zu einer Szene mit einem Pferd.
Genau, ja, das weiße, das ominöse weiße Pferd am Schluss. Oh, ein wunderschönes Bild, muss ich sagen, die Arya. In der Trümmer überall Asche und Staub und Zerstörung und Leichen und dann das wunderschöne weiße Pferd, wo in der brennenden Straße auf sie wartet, sozusagen. es kommt über die ganze Folge um, wird immer wieder das Pferd thematisiert. Der Harry Strickland reitet auf einem Wieser Pferd, wo er die Goldene Kompanie auch führt vor Königsmund. Es gibt ja aber die Mama mit ihrer Tochter, da hat die Tochter so ein kleines Holzpferd mit in der Hand, aber die wir vorher gesehen haben, die wo verbrennt worden sind. Man sieht ja noch, wo sie verbrennt auf der Straße liegen, dass das Kind immer noch das Holzpferd in der Hand hat. Hat mich gleich an die Szene für die Shireen erinnert, wo sie Shireen auf dem Scheiterhaufen verbrennt haben. Da findet er da, was er da noch, den Holzhirsch, der für sie geschnitzt hat. Aber ganz am Schluss wartet dann das weiße Pferd auf die Aria. Ich bin nicht sehr bibelfest, aber offenbar die
Reiter,
die vier apokalyptischen Reiter, der Tod ist anscheinend auf einem weißen Pferd unterwegs. Habe ich schon gelesen, die Aria ist eigentlich Kämpferin für den Tod, dient dem Tod sozusagen. Wird sie jetzt, also sinnbildlich jetzt zum Tod für Daenerys, sag ich jetzt mal. Es gibt da in der zweiten Staffel, wo die Daenerys in Carth ist, bevor sie dort in den, wie hat denn der Turm geheißen? Der Turm, in dem sie dann später die Visionen hat, da trifft sie eine rote Priesterin aus Ashai und die sieht aber eine von den Bedrohungen, wird für alles weißes Pferd sie. Foreshadowing über 6 Staffeln jetzt in dem Fall. Und ja, was es denn genau noch auf sich hat, ich habe schon zum Beispiel auf den Brand gekommen. Hypothesen klären sie ja, das ist keine Ahnung, der Brand ist, der sich in das Pferd gewagt hat, um die Aria retten oder was weiß ich. Ich glaube, das.
Aber das kommt in der Film eigentlich gar nicht so sehr, dass er in andere Innen schlüpfen kann.
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ja, gut, das kommt halt immer das mit deiner Raben immer wieder. Aber in der Bücher ist es halt so, dass eigentlich die ganze Stark-Familie die Fähigkeiten hat, oder John zu einem gewissen Teil. Beim John kommt das in der Serie zum Beispiel überhaupt nicht.
Aber wieso der John? Er ist ein Targaryen.
Also ja, aber er ist schon ein halber Stark.
Aha, okay.
Und also, es wird ja am Anfang, wenn der Fußgang wird, dass der Ned Stark sein Vater ist, und dann ist er trotzdem ein halber Stark. Also der hat das Wark-Gen in sich sozusagen.
Ja, mit der Szene, wo die Aria dann aus der Stadt rettet, ist schon Folge 5 erledigt. Und es gibt jetzt dann nur noch eine Folge. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Trailer angeschaut. Ich weiß auch nicht, ob ich noch einen anschaue, weil ich lasse mich, glaube ich, überraschen. Aber
so viel vorweg, ich habe ihn angeschaut, er sieht genau gar nichts aus. Man sieht ja die Zerstörung in King's Landing, das war es eigentlich auch. Also ich kann mir vielleicht auf. Ich kann mir vorstellen, dass HBO jetzt nach der ganzen Kritik, was es da so hinterkackelt ist.
Es hat ja extreme Kritik, oder? Petition, 300.000 schon unterschrieben, dass man ein Remake von der ganzen Staffel macht.
Unglaublich. Und das finde ich so idiotisch, weil ich muss einfach jetzt mal eine Lanze für die Show brechen. Es ist nach wie vor das Beste, was im Fernsehen läuft. Es ist Jammern auf allerhöchstem Niveau. Das muss man einfach auch dazu sagen. Wer sich so die Making-ofs angeschaut hat, oder auch schon, sagen wir mal so, der weiß, wie viel Kreativität und Herzblut und harte Arbeit und Erfindergeist und was weiß ich nicht, was alles da drin steckt, um das liefern, was die Fans und Zuschauer so lieben. Über die 3 Bücher kann man diskutieren, da sind unglaubliche Schwächen dabei, wie gesagt, extreme Logiklöcher. Was ist so ein Schusserland? Also, es sind auch die besten Darsteller, die derzeit rumspringen. Es sind. Wir haben eigentlich noch gar nicht so wirklich über die Musik von Game of Thrones geredet. Ramin Djawadi.
Unglaublich.
Unfassbar. Oh, die Szene, wo Jaime und Cersei in der Katakomben drin stand. Das Thema, was dort läuft, ist als allererstes The Light of the Seven. Das Klavierstück, was gespielt wird, wo die Cersei die Scepter von Baelor in die Luft sprengt. Das vermischt sich mit The Reigns of Castamere, also mit dem Thema vom House Lannister. Der Ramin Djawadi ist ein unglaublicher Komponist. Wer mal die Möglichkeit hat, haben wir das mit einer Frau in München angeschaut, im Olympiastadion, Ramin Djawadi, live mit Orchester, also Game of Thrones live in Konzert.
Übrigens nicht schon in Vorarlberg, oder?
So wie es ist, aber was ich mitgekriegt habe, ist
wahrscheinlich nicht mit dem Ramin, aber.
Nein, das ist mit einem anderen Komponist. Ich weiß auch nicht, ob das so eine Multimedia-Show wird, wie die originale HBO live in Konzert-Show. Aber ja, fantastisch. Also wer die Möglichkeit hat, zum Desage, ob mit Originalkomponist oder einfach nur, weil er den Soundtrack geil findet, unbedingt auch schon, das ist großartig. Und ja, absolute also, Musik da.
Ja, eben zur ganzen Kritik im Netz. Oder man,
genau, ja. Also,
man muss ja dazu sagen, oder man, klar, fallen die Bücher und so weiter und so fort. Und wir haben es halt nicht passt. Es war klar, dass die Show nicht so ausgeht, wie sich jeder Fan vorstellt. Oder viele Fans sich gewünscht haben oder vorstellen, so ist es halt auch. Aber dann halt auch warten, was der George R. R. Martin dann für Ende hat, oder? Die Bücher der
so. So ist es, ja. Also ich meine, ich freue mich jetzt noch umso mehr auf die Bücher, das muss ich auch sagen. Es hat da der Schauspieler von Baris Danzelmi, der ja schon vor Staffel 4 oder Staffel 5 im Marine stirbt. Hat in einem Interview gesagt, die Bücher seien schon fertig.
Aber der Martin hat es auf dem Blog gerade dementiert.
Er hat es dementiert, ja. Man weiß nicht, was passiert. Also ich glaube, wer sich auf die Bücher freut, der hat da so einen kleinen Lichtblick jetzt. Ja, man wird sehen, wenn die Bücher rauskommen. Ich hoffe, wenn sie dann nicht fertig sind, dass George R. R. Martin so lange lebt, dass er sie fertig bringt. Ich wünsche ihm ein langes Leben. Ach ja, sicher, ich denke mir jedes Mal, wenn wir die Folgenbesprechungen machen, keine Ahnung, wie es heißt, so ein Spoiler-Scheiß lese ich nicht.
Ja.
Ja, dann lesen sie nicht, dann hören sie euch nicht an, wenn es nicht interessiert, das wird ja gar nicht dazu gezwungen. Mhm. Immer so sagen, riesen euch mal ein Klitzelme im Internet, was sollen die Beleidigungen und der ganze Hass, was man unter die Show abkriegt. Die Producer, die unglaublich geile Arbeit geliefert haben, das war schon bei Jahrzehnten. Und ja. Es ist richtig, dass die literarische Vorlage fällt, das merkt man. Aber trotzdem, ich meine, es ist einfach gewaltig, was sie da aufführen. Mhm. Und ich freue mich ja schon auf die Nachfolgeprojekte. The Long Night zum Beispiel soll kommen. Es soll eine Serie über Targaryens an sich kommen, Fire and Blood. Also ja, da kommt noch großartiger Stoff. Ich hoffe, dass Ramin Djawadi wieder den Soundtrack macht, auch bei zukünftigen Projekten. Das wäre schon cool.
Mhm. Ja. Das war's. Wir werden auf jeden Fall gespannt sein. Und von Sonntag auf Montag läuft die allerletzte Folge Game of Thrones. Und zwar bei Sky X wieder. Und wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche hören. Und entweder mit einem weinenden und einem lachenden und traurigen also Auge. Und
weinenden.
Viele weinende, zwei weinende. Und dann schauen wir, was rausgekommen ist.
Ja, würde ich auch sagen. Und vielleicht noch genießen die letzte Folge und denken jetzt wieder darüber nach. Schauen Sie euch an und genießen es und lernen auf euch wirken. Und ja, lernen nicht viel von dem beeinflussen, was im Internet momentan.
Oh Gott.
Ach Gott, ja.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Valamagulis.